der lebte vor rund 200 Jahren in einem Ort im Osten Frankreichs, so Richtung Schweiz. Es ist noch nicht wirklich die Alpen, aber kurz davor. Ornans heißt dieser Ort. Ein schöner Ort. Man könnte da auch mal Urlaub machen. Und das ist ein Maler, der sehr berühmt geworden ist, aber nicht für das Bild, was ich euch gleich zeigen will, sondern der ist sehr berühmt geworden für nackte Frauen, die er gemalt hat. Dafür ist er berühmt geworden. Aber sein Hauptschaffen war das gar nicht. Sein Hauptschaffen waren Landschaftsbilder. Er hat diese Landschaft da um Ornans herum regelmäßig gemalt und in tollen Farben. Und es ist eine Landschaft, die sehr durch viele Schluchten geprägt ist. Und er hat das so lebensecht und so zeitnah gemalt, dass die Menschen in Ornans sich gewünscht haben, dass er ein großes Gemälde macht für eine öffentliche Ausstellung, also im Rathaus oder in der Kirche. Hatten sie gedacht, könnte man dann mal ein Bild von den Menschen aus Ornans darstellen. Und der Gustave Courbet heißt dieser Maler, hat sich überlegt, okay, wir haben hier öfter mal Beerdigungen. Und hat dann eine Beerdigung gemalt. Und dieses Gemälde heißt auch so, die Beerdigung von Ornans. Und ich versuche jetzt euch mal dieses Bild zu zeigen. Ich hoffe, das funktioniert. Hoffe, ihr könnt das sehen. Könnt ihr sehen? Super. So, schaut euch das mal an. Da hat er die Leute gemalt, wie sie da bei dieser Beerdigung waren. Ich glaube, Kunstkenner können auf diesem Bild sofort oder an diesem Bild sofort erkennen, dass es ein guter Maler war, dass er wirklich was drauf hatte. Er war wirklich toll und die Menschen waren auch begeistert, dass er sich die Zeit genommen hat. Ja, also es waren fast 2 Jahre, die er an diesem Bild gemalt hat. Und als das Bild fertig war, waren die Menschen entsetzt. Sie waren komplett entsetzt über dieses Bild. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, warum die entsetzt waren oder was denen nicht gefallen hat an diesem Bild. Es war nicht, dass es relativ dunkel war, weil das passte vielleicht zu der Stimmung der Beerdigung. Ja, dass er viele Menschen in Schwarz gemalt hat, naja, die waren halt auch so angezogen. Worüber sich die Leute aufgeregt haben, war, dass sie alle so aussahen auf dem Bild, wie sie auch wirklich aussehen. Die waren entsetzt. Die waren entsetzt, dass er sie so gemalt hat, wie sie im Spiegel sind. Genau so. Er hat sie nicht mal so ein bisschen schöner gemacht, so ein bisschen hübscher dargestellt, vielleicht mit mehr Teint im Gesicht oder mit einer überhaupt strahlenderen Persönlichkeit. Vielleicht hätte sich der eine oder andere eine kleinere Nase gewünscht oder ein bisschen mehr Haupthaar. Nee, die sahen genau so aus, wie sie waren. Da waren auch ein paar Hübsche dabei, aber die Mehrzahl waren eben ganz normale Leute. So wie wir eben auch ganz normale Leute. Aber es war ein Riesenskandal und die Menschen waren riesig enttäuscht, dass sie so gezeigt werden, wie sie wirklich sind. Wie geht's dir da so? Wie geht's dir damit, wenn du so gezeigt wirst, wie du bist? Wenn dir jemand einen Spiegel vors Gesicht hält, wenn dir jemand sagt, guck mal da, da ist doch schon die eine oder andere runzlige Stelle an dir. Die gefällt mir nicht. Und diese Stelle vielleicht sogar benennt. Und dir sagt, oh, naja, da solltest du mal dran arbeiten. Also ich mag das gar nicht. Ich kann das nicht leiden. Ich habe es gern, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, boah, Henrik, du bist eine Granate, das ist so toll. Ja. Ich merke dann auch gar nicht, dass das natürlich totaler Quatsch ist, dass der mir nur schmeicheln will. Ich merke das gar nicht. Ich bin dann so beeindruckt von mir und freue mich darüber. Und wenn einer kommt und sagt, hör mal, Henrik, boah, Alter, so geht's nicht. Höre ich mir das nicht gerne an. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht aus Offenbarung 3. Viele rufen ja immer nach der Offenbarung. Schaut mal mit mir da rein. Und hier geht es um die Gemeinde in Sardes. Der Brief an die Gemeinde in Sardes. Schrieb an den Engel der Gemeinde in Sardes. Das sagt der, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß alles, was du bist. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stirbt. Denn ich sehe, dass deine Taten vor Gott nicht bestehen können. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Besinn dich wieder darauf und kehr um zu Gott. Wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, wann ich komme. Aber auch bei euch in Sardes sind einige, denen der Schmutz der Welt nichts anhaben konnte. Sie werden immer bei mir sein und weiße Kleider tragen, denn sie sind es wert. Also als ich das gelesen habe, dann hörte sich das genauso wie an für mich, wie dieses Bild aus Ornon. Da ist jemand, der hält einer Gemeinde das Bild vors Gesicht und sagt, so bist du. So siehst du aus. Und was ich so ähnlich finde und was mich so erschrocken hat, war, offensichtlich war das wie in Ornon auch damals in Sardes so, dass die Menschen das gar nicht gemerkt haben, dass sie so sind. Sie haben es gar nicht begriffen. Sie wollten gern gut dastehen. In dem Text wird das so da gesagt, du denkst, du siehst gut aus. Du denkst, du bist eine tolle Gemeinde. Du denkst, du lebst. Aber eigentlich bist du tot. Was ist das wohl für ein Selbstbild, was man dann hat? Als Mensch, als Gemeinde. Wie sieht man sich dann? Ich glaube, dass das bei uns allen und auch bei jeder Gemeinde vorkommen kann, dass man sich gern ein bisschen schöner sieht und ein bisschen besser sieht, als es tatsächlich ist. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Schwierigkeiten Gott damit hat. Ich kann mir vorstellen, er weiß ganz genau, wie wir sind. Und er kennt unsere Stärken und Schwächen. Und ich glaube auch, dass er damit ganz gut umgehen kann und ganz gut lebt. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt das Problem ist, aber weil das etwas auslöst, was das eigentliche Problem ist. Deshalb benennt das Gott so und deshalb ist es gut, dass er uns manchmal eben auch ein Bild zeigt, ein Bild so, wie wir wirklich sind. Weil er sagt, besinne dich darauf, worauf es wirklich ankommt. Es könnte ja irritierend wirken, dass man, wenn man den Text so wortwörtlich nimmt, dann hört sich das ja im ersten Moment so an, als müsste man aufpassen, was man so auf die Reihe kriegt, als einzelne Person, als Gemeinde, was man so schafft, was so die Leistung ist, die man vollbringen kann. Weil es steht ja da, du denkst, das, was du tust, ist toll, aber so toll ist das gar nicht, sagt Gott. Ist es so, und das könnte man vermuten, ist es tatsächlich so, dass ich etwas leisten muss, dass wir als Gemeinde etwas können müssen, um vor Gott bestehen zu können, um diese weißen Kleider tragen zu dürfen, von denen dort die Rede ist. Rein zu sein vor Gott. Mich beruhigt dieser Hinweis immer auf das Ursprüngliche. Dass Gott uns immer sagt, erinnere dich daran, was du als allererstes gehört hast. Das, was dich bekehrt hat. Das, was dein Herz verändert hat. Das, was dein Herz zu mir gebracht hat. Und die Tage am Donnerstagabend bei uns im Hauskreis, da haben wir uns gefragt, wohin sollten wir denn eigentlich bekehrt werden? Und haben uns einen ganz anderen Text angeschaut. Wir haben uns, und den zeige ich euch mal, einen Psalm angeschaut. Und auf dem ersten Blick widerspricht er dem vielleicht, was wir gerade gelesen haben. Aber wenn man genau hinschaut, hilft es uns, gerade die Offenbarung gut zu verstehen. Ein ganz berühmter Text, ein Text, der sprichwörtlich geworden ist. Ihr kennt das Sprichwort bestimmt, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Dieses Sprichwort beruht auf diesem Text, auf Psalm 127, Vers 2. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel es sein, so gibt er es seinen Geliebten im Schlaf. Auf dem ersten Blick der totale Widerspruch, oder? Also, Sardes konnte sich bemühen, wie es wollte, die Gemeinde, egal was sie taten, und vielleicht sogar in guter Absicht und unter der Überzeugung, dass alles super läuft, haben sie sich bemüht. Und da sagt Gott, das reicht aber nicht. Und hier sagt er, aber den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Eigentlich ein Widerspruch, vielleicht im ersten Moment, oder? Was müssen wir jetzt? Müssen wir jetzt handeln oder wird uns alles geschenkt? Darüber diskutieren ja die Christen seit 2000 Jahren. So dieser Widerspruch zwischen, ich muss es hinbiegen, ich muss es hinbekommen oder Jesus schenkt es uns eben einfach. Was gilt denn jetzt? Was mir richtig geholfen hat, und ich zeige euch das jetzt mal, ich nehme mal die Elberfelder hier raus, dass wir nur noch die Luther sehen. Die Luther übersetzt hier den Vers 2 ein kleines bisschen anders an einer wichtigen Stelle und sie macht das gut. Ich habe extra im Urtext nachgeschaut. Sie übersetzt es an einer wichtigen Stelle anders. Hier steht, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Jesus sagt hier, die dich lieb hab, die meine Freunde sind, denen gebe ich es im Schlaf. Die kriegen es einfach alles so geschenkt. Einfach so. Ich habe mich da gefragt und wir haben uns auch am Donnerstag gefragt, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es, mit jemandem befreundet zu sein? Und da gibt es eine Konstante, die Philosophen und Soziologen seit Tausenden von Jahren über Freundschaft nennen, im Gegensatz zu den anderen Beziehungen, die wir so führen. Und ich habe auch am Donnerstag schon erzählt, dass mich mal sehr beeindruckt hat, eine Aussage von Gordon MacDonald, die ich mal auf einem Seminar von ihm gehört habe. Da fragte er die teilnehmenden Männer, es waren nur Männer anwesend, in Seminarteilnehmer, und er fragte, wer ist euer bester Freund? Und viele antworteten und sagten, ja, meine Ehefrau. Und er sagte, das ist totaler Quatsch. Eure Ehefrau ist eure Partnerin und die hat ganz besondere Vorzüge und die Beziehung zu eurer Partnerin hat einen ganz besonderen Vorzug. Aber, oder zu eurem Ehemann. Aber eine Freundschaft hast du mit der Person, die du nachts anrufst, wenn du auf der Landstraße liegen bleibst und einen Platten hast. Das ist ein Freund. Vielleicht dein bester Freund. Und von Aristoteles bis Luhmann, wen auch immer man da anschaut, man findet immer wieder heraus, dass über Freundschaft gesagt wird, sie besteht daraus, dass sie freiwillig ist. Dass es etwas ist, was in totaler Freiheit besteht. Man könnte sogar sagen, und viele sagen das so, für eine Freundschaft gibt es gar keine Regel. Eine Ehe zum Beispiel ist oft gesetzt durch ganz viele Regeln. Ja, da gibt es die Regel, dass man keine zweite Person da reinlässt. Vielleicht. Ja, ganz viele politische Regeln. In Deutschland gibt es für Ehen andere politische Regeln als in Frankreich hier zum Beispiel. Oder in Nordamerika oder sonst wo. Asien, wo auch immer. Da gibt es unterschiedliche Regeln. Für eine Freundschaft gibt es im Grunde genommen keine Regel. Der Philosoph Montaigne sagte mal über seinen besten Freund, den er hatte, was das Besondere daran war, dass er war und ich sein konnte. Der Freund war er, also er war er, der Freund, und ich konnte ich sein. Jeder war für sich autonom, frei und entschied sich trotzdem und immer wieder für diese Freundschaft. Echte Freundschaft braucht keine Regel. Ich habe gelesen, dass das Allensbach-Institut, ein wirklich anerkanntes Meinungsforschungsinstitut in Deutschland, 2019 gefragt hat, ich glaube, es waren 23.000 Menschen, also sehr repräsentativ, gefragt hat, was ist wirklich wichtig? Was ist Ihnen, den Menschen, wirklich wichtig in Deutschland? Und 85% an erster Stelle nannten das Wichtigste sind Freundschaften. Gute Beziehung. 81% sagten Familie und 75% Partnerschaft. Erst an dritter Stelle die Partnerschaft. Also an erster Stelle sagten die Menschen, zählt für sie die Freundschaft. Da bleibt die Frage, aber Freundschaft ist doch nicht Freundschaft. Nicht alle Freundschaften laufen gleich und dafür gibt es Gründe. Auch da sind sich die Ethiker ganz einig. Und man findet das immer wieder und es hat sich auch als Bild und Beschreibung für Freundschaften verfestigt, dass man zwischen drei verschiedenen Arten von Freundschaft unterscheidet. Der erste Typ ist die Nutzenfreundschaft. Die kennen vor allem Erwachsene. Man hat Freunde, weil sie einem nutzen. Ganz oft im Geschäftsleben. Man kennt das Wort Geschäftsfreund. Das ist eine Freundschaft, die besteht daraus, dass man sich gegenseitig nützt. Und in vielen Fällen ist vielleicht der Arbeitskollege ein guter Freund, aber darüber hinaus hat man nicht so viel Beziehung miteinander. Man nutzt sich eben einfach gegenseitig. Das ist auch gar nichts Schlimmes. Das gehört zu unserem Leben dazu und das ist gut so. Solche Freunde brauchen wir. Es ist gut, dass man mit Leuten befreundet ist. Hört das ganz oft von Fußballern. Erinnert euch mal an Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger 2006 bei der Weltmeisterschaft in Deutschland. Die schienen als beste Freunde und vielleicht waren sie es in dem Moment auch. Danach, als beide so die Karrieren sich ein bisschen auseinanderdrifteten, waren sie dann gar nicht mehr so eng zusammen und trotzdem würden sie sich weiterhin als Freunde bezeichnen. Aber sie nutzten sich halt gegenseitig. Sie haben sich gegenseitig stärker gemacht in diesem Team. Ich frage mich halt nur, wenn Gott sagt, ich soll sein Freund sein, Gott sich wünscht, dass ich mit ihm befreundet bin, ist das vielleicht bei mir nur eine Nutzenfreundschaft? Ist er mein Freund, weil er mir nutzt? weil es mir einfach was bringt, mit ihm zusammen zu sein, weil ich mir vielleicht davon verspreche, dass er meine Familie gesund erhält, dass er mich gesund erhält, dass er mir vielleicht Maximum an Wohlstand schickt. Nützt es mir, dass ich mit ihm zusammen bin, weil er irgendwie meine Psyche gesund erhält? Wieso bin ich mit Gott zusammen? Ich fürchte, dass wir es manchmal gar nicht merken und es vielleicht auch gar nicht analysieren, dass wir es vielleicht auch gar nicht wollen, dass so jemand kommt wie Gustave Courbet, uns malen würde in einer wichtigen Situation unseres Lebens. Stellt euch vor, auf einer Beerdigung, und dann kommt Gustave Courbet und zeichnet dich auf dieser Beerdigung und er sagt dir: Warum weinst du hier? Du hast Tränen im Gesicht, warum weinst du? War derjenige, den du da verloren hast, wirklich dein Freund oder hat er dir nur genutzt? Wenn du Gott anflehst, dass er dir beisteht, ist Gott dann in dem Moment wirklich dein Freund oder soll er dir nur nutzen? Würde ich wollen, dass ich das anschaue, mich selber? Will ich dieses Bild sehen? Und dann gibt es den zweiten Typ der Freundschaft, die Spaßfreundschaft. Jeder in unserer Jugend hatte Spaßfreunde. Man hat einfach Freunde, mit denen man unterwegs ist, mit denen man Spaß hat und vielleicht in die Disco geht oder auf Fußballspiele oder zusammen bastelt oder was auch immer macht. Freunde, mit denen man richtig viel Spaß hat. Da bleibt nur oft nicht viel übrig, wenn der Spaß vorüber ist. Wenn mir vielleicht der Freund auch gar nicht mehr hilft beim Spaß. Wenn ich merke, dass der Freund eigentlich nur für den Spaß zuständig ist. Oder ich realisiere, dass er eigentlich immer nur anwesend war, wenn sowieso Spaß da war. Für den Spaß hat er selber gar nicht gesorgt, der Freund. Und jetzt stell dir vor, du führst so eine Beziehung mit Gott. Deine Freundschaft mit Gott macht genau das aus, dass du Spaß suchst, dass du einfach nur Lust hast an all den Dingen, die da passieren. Vielleicht, weil der Gottesdienst cool ist und es Spaß macht, dahin zu gehen. Aber sobald Corona da ist und der Gottesdienst so ein bisschen komisch wirkt, weil es nur noch über Zoom ist oder weil nicht mehr alle wirklich da sind oder weil es kein Potluck gibt, es macht halt gerade einfach nicht so viel Spaß. Wie weit geht es da mit der Freundschaft? Das Problem an Spaßfreundschaften, noch mehr als bei Nutzenfreundschaften, ist, dass sie ganz schnell vorbeigehen. Man erinnert sich dann daran, dass man da mal einen Freund hatte, aber oft ist noch nicht mal wirklich die Lust daran. Am Donnerstag sagte jemand im Hauskreis, und das fand ich einen bemerkenswerten Gedanken, der wäre mir gar nicht gekommen, sagte jemand, aber es ist ganz arg schmerzhaft, wenn man merkt, dass es für einen selber gar keine Spaß- und keine Nutzenfreundschaft war, sondern die dritte Kategorie, die eigentliche Kategorie, eine Herzensfreundschaft. Aber für den anderen war es nur eine Nutzenfreundschaft. Für den anderen war es nur eine Spaßfreundschaft. Und man plötzlich merkt, die Freundschaft ist beendet. Aber für einen selber war es die dritte Kategorie, die Herzensfreundschaft. Dass man wirklich mit dem Herzen verbunden war. Und plötzlich ist alles vorbei. Oder man merkt es schon währenddessen. Man merkt einfach, dem anderen bin ich persönlich gar nicht so wichtig. So wie er mir wichtig ist, wie er mir wirklich am Herzen liegt. Frag mich, wie sich das wohl für Gott anfühlt. Wenn er in diesem Text, und das ist das Schöne an der Bibel, das Schöne an der Sprache der Bibel, dass man da so viele Bedeutungen findet. Ja, man kann das als meine Geliebten bezeichnen. Man kann das als meine Freunde bezeichnen. Gott sagt, ich habe und ich möchte, ich wünsche mir mit dir eine Herzensfreundschaft. Eine Freundschaft, die alles über das Herz regelt. Und nicht irgendwie so eine verdünnte Beziehung. Ich habe gelesen von einer Soziologin, die sagt, wir modernen Menschen, und wir merken das jetzt in dieser Corona-Zeit, wo so viel auch über diese Medien laufen und sehr viel elektronisch stattfindet, wir merken, und das sagt sie, wir sind ganz oft abwesend anwesend und gleichzeitig anwesend abwesend. Nochmal, wir sind abwesend anwesend und gleichzeitig anwesend und abwesend. Zwei Freunde sitzen nebeneinander und schauen ins Handy. Ja. Man ist gleichzeitig in dem Moment anwesend, aber irgendwie auch abwesend, weil man mit seinem Handy beschäftigt ist. Und an der Stelle, wo man in seinem Handy sich gerade befindet, sagt sie, ist man ja irgendwie anwesend, aber auch irgendwie wieder abwesend. Und das Schöne an dieser Zeit jetzt finde ich, dass wir merken, dass es doch auf Nähe ankommt. Ich finde so, vielleicht als Quintessenz aus dieser Zeit kann man auch feststellen, dass körperliche Präsenz nicht unverzichtbar ist. Wir können auf körperliche Präsenz verzichten, aber sie ist nicht unersetzlich. Man kann sie nicht ersetzen. Man kann darauf verzichten, aber man kann sie nicht ersetzen. Und so ist das auch mit einer echten Beziehung zu Gott. Mit unserer Beziehung zu ihm, mit der Freundschaft zu ihm. Man kann darauf verzichten. Man kommt eine Zeit lang auch ohne das aus. Aber es ist durch nichts zu ersetzen. Ich habe von einem Psychotherapeuten gelesen, ein Berliner, der hat gesagt, wir Menschen haben zwei wesentliche Schwachpunkte. Das eine ist Einsamkeit und das andere ist Unsicherheit. Das sind zwei wesentliche Schwachpunkte unserer Seele. Einsamkeit und Unsicherheit. Und gleichzeitig, sagt er, haben Studien ganz klar gezeigt, dass Menschen, die viele Freunde haben und viele Freundschaften, dass sie glücklicher und gesünder sind. Also Glück ist ja noch irgendwie relativ, ne? Das ist so eine Angabe, okay, bin ich glücklich, fühle ich mich glücklich. Aber es ist wohl so, diese Studien sagen, dass zumindest die Menschen sich glücklicher fühlen. Ob sie glücklicher sind, das ist ja immer objektiv nicht zu sagen, aber sie fühlen sich glücklicher. Aber was ich beeindruckend fand, dass er sagt, in den Studien ist auch klar festzustellen, dass Menschen, die Freundschaften haben, echte Herzensfreundschaften haben, dass die auch tatsächlich gesünder sind. Man kann eindeutig feststellen, dass sie weniger Herzerkrankungen haben. Es geht ihrem Herzen besser, weil sie Freunde haben. Wie krass, oder? Ich fand das beeindruckend und so bezeichnend. Könnte es sein, dass meinem Herzen besser geht? Weil ich eine echte Freundschaft habe mit Jesus? Könnte es sein, dass ich gesünder bin und mein Leben viel mehr Kraft und Power hat, weil ich eine echte Beziehung, eine Herzensfreundschaft mit Jesus führe? Das Problem bei der ganzen Kiste ist, und das ist echt ein Problem, dass viele Psychologen und Soziologen sagen, dass das alles Quatsch ist. Die sagen, echte Herzensfreundschaften gibt es gar nicht. Es gibt Wissenschaftler, und die sind ernst zu nehmen, die sagen, im Grunde genommen lieben wir uns nur selbst. Und wir suchen nach Menschen, die unsere eigenen Ansichten stützen und fremde Ansichten abwehren. Also unser ganzes Bestreben geht nur darum, dass wir immer bestätigt werden in dem, was wir sowieso denken und glauben und das abwehren, was nicht unsere Ansicht ist. Und ich befürchte, dass das genau der Punkt ist, warum sich viele so schwer tun, damit mit Jesus eine Freundschaft zu führen, eine Herzensfreundschaft. Jesus sagt uns, genauso wie Gustave Courbet in Ornon, wie wir wirklich aussehen. Jesus hält uns immer einen Spiegel vors Gesicht. Und zwar in aller Freundschaft. Und manchmal bestätigt das nicht, das, wie wir die Dinge sehen. Manchmal wehren wir dann lieber ab, weil es einfach nicht unserer Ansicht entspricht. Wir würden gern und lieber andere Sachen hören. Ich möchte lieber den Wissenschaftlern glauben, die sagen, dass es Herzensfreundschaften gibt. Der Philosoph Hume hat mal die Prinzipien der Moral aufgeschrieben. Und er sagte, ich versuche das mal so gut wie möglich zu zitieren, er sagte, das Bemerkenswerte und Bedenkenswerte ist die menschliche Möglichkeit der Selbstlosigkeit. Das Bemerkenswerte und Bedenkenswerte ist die menschliche Möglichkeit der Selbstlosigkeit. Er sagt, es steckt in uns drin, dass wir selbstlos sein können und unter uns, Pastorenkinder. Wo kommt denn das her? Also wenn es ein Beispiel für selbstlose Freundschaft gibt, dann ist es doch wohl die von Jesus Christus, oder? Dann ist es doch wohl die, die von vornherein eine Herzensfreundschaft war, und zwar erstmal uneingestrengt und bedingungslos, einseitig, dieses Freundschaftsangebot, wo Jesus völlig selbstlos, in jeder Hinsicht komplett selbstlos agiert. Er gibt sein Leben für uns, für dich, für die Freundschaft mit dir. Freundschaft, die selbstlos ist, geht immer, und das sagt der Philosoph Hume, immer über den Tod hinaus. Ich möchte euch noch eine Geschichte zum Abschluss erzählen von einem Mädchen, das gerade an der Schwelle zum Erwachsenenalter war, kurz vorm Schulabschluss und schon seit Jahren gegen den Krebs kämpfte. Und es klar ist, dass sie diesen Krebskampf, dass sie ihn verliert. Sie wird ihn nicht gewinnen. Sie war in einem Hospiz und musste warten darauf, dass sie stirbt. Ihre Klassenkameraden machten gerade den Schulabschluss und ihre allerbeste Freundin, davon wusste sie, macht direkt nach dem Schulabschluss eine Weltreise. Dieses Mädchen war nicht so, dass sie jederzeit da saß und sagte, ach, das ist ja gar nicht schlimm, was da passiert. Ganz oft haderte sie schwer mit ihrem Schicksal. Und das ist eine wahre Geschichte. Die Leiterin aus dem Hospiz hat die mal erzählt. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Aber man fand dieses Mädchen ständig im Gemeinschaftsraum und sie war am Basteln. Sie bastelte ein Tagebuch für ihre Freundin. Ein Tagebuch für die Reise, die die Freundin antreten wollte. Sie wusste, sie wird die Zeit selbst gar nicht erleben, wenn diese Freundin unterwegs ist. Aber sie bastelte ein Tagebuch, in dem sie jeden Monat mit einer besonderen Seite anfangen ließ. Sie trug das Datum des nächsten Jahres schon ein. Versah dieses Buch zum Beispiel mit Fragebögen, um es der Freundin in der Zukunft möglich zu machen, die Zeit richtig zu reflektieren und Erfüllung zu finden in den Dingen, die die Freundin erleben wird. Sie war traurig darüber, dass sie selber nicht dran teilnehmen konnte, aber sie bereitete die Reise ihrer Freundin in voller Liebe vor. Diese Freundschaft von dem Mädchen zu ihrer Freundin ging definitiv über den Tod hinaus. Und das ist die Botschaft, die Jesus Christus uns gibt. Die Freundschaft mit mir, sagt Jesus, geht über alles hinaus. Und ich mache das für dich. Ich bastel das Buch deines Lebens. Ich bereite die Seiten vor und ich will, dass sie schön werden. Ich will, dass du sie genießt. Ich will, dass du die Kapitel deines Lebens regelmäßig aufschlägst und daran erkennst, wie ich alles für dich vorbereitet habe. Und ich will, dass du erkennst, dass ich als Freund bei dir bin und dass ich jeden Tag, den du erlebst in deiner Lebensreise, dass ich anwesend bin und dass du dich an mich erinnerst. Ich will, dass wir dein Buch, dein Tagebuch deines Lebens gemeinsam schreiben. Ich hoffe, ich darf euch noch kurz, und das soll dann wirklich der Abschluss sein, was Persönliches erzählen, was mir gut getan hat. Vor ein paar Wochen war der Zoom-Gottesdienst, den wir zusammen hatten, der Klaus hatte die Predigt und da kam die Geschichte vom Lazarus drin vor und ich las dann in der Bibel mit und als der Klaus auch so predigte, wurde mir bewusst, wie schön das für die Menschen gewesen sein muss, dass sie in die Augen von Jesus schauten, wie sie auf ihn warteten. Sie warteten darauf, dass er endlich kommt, weil sie befreundet mit ihm waren, weil sie ihn lieb hatten und weil sie es nicht ertragen konnten, schwere Situationen, überhaupt vielleicht irgendeine Situation ihres Lebens ohne Jesus zu verbringen. Und sie warteten auf ihn und mir wurde so bewusst in diesem Moment, wie schön dieser Moment gewesen sein muss für sie, als sie in die Augen von Jesus schauen durften. Als er da war und mit seinen liebevollen Augen sie anschaut und sagt so, es wird alles gut. Mir wurde wirklich bewusst in dem Moment, wie sehr Jesus mich liebt. Wie sehr er mich anschaut. Und mir wurde bewusst, dass es doch viele Momente gibt in meinem Leben, wo ich mit Jesus eine echte Herzensfreundschaft habe und wie wichtig das ist und wie wertvoll mir das ist. Ich habe an dem Nachmittag regelmäßig auf meinem Sessel gesessen, auf meiner Terrasse draußen. Es war schönes Wetter an diesem Tag. Vielleicht erinnert ihr euch, die ihr dabei wart bei diesem Gottesdienst. Und ich musste mich immer wieder daran erinnern, wie schön es ist, dass Jesus bei mir ist und dass er mein Freund ist. Dass er mir in die Augen schaut mit liebevollem Blick. Und mir sagt, ich bin da, ich bin dein Freund. Und das ist das, was Jesus macht, deswegen zeigt er uns das Bild, wie wir aussehen. Nicht, weil er uns erschrecken will, nicht, weil er uns verängstigen will, nicht, weil er sagt, streng dich mal ein bisschen mehr an, sondern weil er sagt, wie Sardes und wie über Salomo, vom Anfang der Bibel bis zum Ende, in den Psalmen und in der Offenbarung, er sagt uns, ich bin dein Freund. Und dir will ich es einfach im Schlaf schenken. Einfach so. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, hab Dank für das Tagebuch, das du für unser Leben vorbereitet hast. Und hab Dank, Herr, dass du jede Seite davon gebastelt hast. Und hab Dank, dass wir sie mit dir zusammen beschreiben dürfen. Herr, bewahre uns vor Tagen, an denen wir vergessen, dass du unser Freund bist. Bewahre uns davor, dass wir vergessen, wie schön die Dinge sind, auch an den schweren Tagen, die du für uns vorbereitet hast. Wie schön die Seiten dieses Lebens sind. Herr, wir wollen uns in diesem Moment bewusst werden, dass du unser Freund bist. Herr Jesus, dass du uns niemals alleine lässt und dass du alles vorbereitet hast. Hilf uns, dass wir ehrlich zu uns selber sind. Als Personen, jeder Einzelne, Herr, der jetzt hier anwesend ist, aber auch als gesamte Gemeinde, dass wir ehrlich zu uns sind und dass wir danach streben, mit dir befreundet zu sein und eine echte Herzensfreundschaft zu haben. Bewahre uns davor, Herr, dass wir nur nach Nutzen streben oder nach Spaß, sondern dass wir dich in unserem Herzen tragen. Herr, wir freuen uns darauf, in deine Augen zu schauen, zu erkennen und zu fühlen, wie du uns in die Augen siehst. Herr, Dank für diese Möglichkeit, dass du bei uns bist, dass wir dich sehen dürfen und dass du mit uns gehst, Heiliger Geist, und dass du unser Freund bist. Amen.